ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 10. Dezember. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Wir Menschen verwenden ja ziemlich viel Zeit darauf, unser Leben planbar, ist vorhersehbar, kontrollierbar irgendwie zu machen, dem Schicksal sozusagen das Heft des Handelns zu entreißen und in die eigenen Hände zu nehmen. Wie wir alle wissen, funktioniert das auch im Zeitalter von Hochtechnologie viel zu oft nur mäßig gut. Und auch in Kriegen und Kriegsgebieten, um zum Thema zu kommen, gibt es immer wieder Überraschungsmomente, Situationen, in denen Akteuren die Dinge vollständig entgleiten. So geschehen in Afghanistan beim Siegeszug der Taliban im Sommer 2021. So geschehen trotz gläsernen Schlachtfelds bei der Kursk-Offensive der Ukraine, die niemand wirklich kommen sah, außer vielleicht der Ukraine selbst. So geschehen jetzt auch in Syrien, wo Schreckensherrscher Assad und seinen Verbündeten Russland und Iran die Dinge vollkommen entglitten. Über das Thema Überraschungseffekt in Syrien und die Folgen für Russland und die Ukraine, aber nicht nur darüber, spreche ich gleich in unserem Schwerpunkt mit dem Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Aber wir reden natürlich auch über das Vorrücken Russlands in der Ostukraine. Neitzel beobachtet, dass der Westen nicht bereit zu sein scheint, genau diesen Vormarsch aufzuhalten. Der Historiker vermisst eben entschlossenes Handeln des Westens.
Zu sagen, wir investieren massiv und wir rüsten die Ukraine so aus, dass sie in der Lage ist, zumindest einen russischen Vormarsch aufzuhalten und dass Putin, wenn er diesen Krieg weiterführt, ja, sein eigenes System gefährdet. Das haben wir nicht gesehen. Und das haben wir nicht in den USA gesehen. Das haben wir aber auch nicht und gerade nicht in Europa gesehen. Das war also alles so ein bisschen, wir machen schon was, wir machen auch Wesentliches, aber wir hoffen, dass es dann irgendwie zu Ende geht. Ich als Historiker werde mich fragen, wenn wir irgendwann mal die Akten haben, welche Strategie haben eigentlich die Europäer verfolgt? Was war eigentlich ihre Lösung dahinter? Aber es war letztlich too little and too late, wenn man das rein militärisch betrachtet.
Warum Sönke Neitzel auch wenig Hoffnung in Donald Trumps Fähigkeiten setzt, Frieden innerhalb von 24 Stunden herbeizuzaubern, warum er auch nicht wirklich an eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine glaubt oder an Bundeswehr-Bodentruppen eines Tages in der Ukraine nach einer möglichen Verhandlungslösung, dazu gleich mehr. Genau aus diesen Gründen ist es aus Neitzels Sicht umso wichtiger, die Geschwindigkeit bei den Bundeswehrreformen deutlich zu steigern, eben um die Streitkräfte, die Deutschen, auf einen möglichen Konflikt mit einem stärker werdenden Russland vorzubereiten.
Die große Frage wird sein, ob eine nächste Regierung, wer immer sie anführt, wirklich die Kraft und den Willen aufbringt, uns verteidigungspolitisch grundlegend neu aufzustellen. Und ich sage immer, das auch den Politikern, wenn ich sie denn mal sehe, ins Gesicht. Also jeden Schritt, den wir jetzt nicht tun, jeden Schritt der Reform, den wir jetzt nicht tun, wird in einem Konfliktfall, in dem die Bundeswehr kämpfen muss, und Gott möge das verhüten, aber wir können es nicht mehr ausschließen, wird also in einem Konfliktfall das Blut unserer Soldaten kosten. Und das muss man jedem Politiker face-to-face ins Gesicht sagen. Ihr seid dafür verantwortlich.
Deutliche, drastische Worte des Professors, der diese Dringlichkeit eben deshalb sieht, weil er, genau wie ja viele bei der NATO, davon ausgeht, dass Russland irgendwann in den kommenden Jahren das westliche Bündnis testen wird. Nicht mit einem Angriff auf Berlin oder dergleichen, aber mit einem vielleicht vom Zaunbrechen eines regionalen Konflikts. Dazu also gleich mehr im ausführlichen Gespräch. Vorher aber, Carsten, kein Blick in die Zukunft, sondern eher ein Blick auf die Gegenwart, auf die Lage in der Ukraine, aber auch in Syrien.
Ja, und genau wie die Zukunft ist auch diese Lage wirklich schwer zu begreifen im Moment, weil ungeheuer dynamisch immer noch. Die Lage in Syrien, Kai, beherrscht natürlich weiter die Schlagzeilen. Nach dem Sturz des Machthabers Assad am Wochenende, ganz aktuell, heißt es jetzt in Berichten, dass die Rebellenallianz den Weg für eine Übergangsregierung so langsam versucht zu ebnen. Es hat offenbar ein Spitzentreffen in der Hauptstadt Damaskus gegeben und danach sei Mohammed al-Bashir, der war bisher Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Das melden jedenfalls mehrere arabische Medien. Und unterdessen, ja, gibt es weiter Kämpfe oder Angriffe zumindest in dem Land. Israel zum Beispiel fliegt angeblich die bisher schwersten Angriffe auf Ziele in Syrien. wohl mit dem Ziel, die militärischen Anlagen der Assad-Regierung zu zerstören. Es gibt unbestätigte Medienberichte, nach denen israelische Panzer dazu auch in der Nähe mittlerweile schon der Hauptstadt Damaskus stehen. Auch da schwer einzuschätzen, was das bedeutet. Israel sei dabei, das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern, das hat Benjamin Netanyahu gesagt, der israelische Regierungschef. Und er hat weiter gesagt, dass Israel sich etabliere zu einem Machtzentrum in dieser Region, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall gewesen sei. Israel wolle ein anderes Syrien, heißt es, das sowohl Israel als auch den Einwohnern Syriens zugutekomme, wie immer er das ganz genau meint. Fest steht, dass Israel zuvor Streitkräfte in die Pufferzone auf den besetzten Golanhöhen verlegt hat, an andere Orte auch, unter anderem auf der syrischen Seite des Berges Hermon. Das allerdings, heißt es in Tel Aviv, sei nur eine vorübergehende Maßnahme. Das Ganze findet weltweit große Aufmerksamkeit, natürlich auch in Washington. Da hat sich Joe Biden, noch US-Präsident, dazu geäußert. Er hat unter anderem telefoniert mit dem König von Jordanien und dem die volle Unterstützung für einen von Syrien geleiteten Übergangsprozess unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen angedeutet. Das ist also offenbar die amerikanische Position. So hätte man es dort gerne, gemäß einer UN-Resolution. Kann aber auch ganz anders kommen, denn der politische Übergang in Syrien sei bereits im Gange und werde intern, Betonung intern, gesteuert, so zitiert das Magazin Foreign Policy. Quellen, die dieses Magazin hat und die mit der Rebellenallianz in Verbindung stehen sollen. Ein von den Vereinten Nationen geführter politischer Übergangsprozess sei demnach unnötig. Man lehne ihn sogar ab. Zitat, wir weigern uns, in die Falle der Vergangenheit zu tappen. So wird eine der Quellen dort zitiert. Das heißt also, die wollen das selber regeln, ohne ausländischen Einfluss, auch ohne internationalen Einfluss. Das dürfte die Sache schwieriger machen. Trotzdem sagt zum Beispiel der amerikanische Außenminister Anthony Blinken jetzt, dass das syrische Volk selbst über seinen Weg und seine Zukunft entscheiden solle. Das schließt ja nicht aus, dass es auch, ich sag mal, Ratschläge von außen gibt, aber ganz klar, Schwerpunkt wird da gesetzt. Zugleich heißt es aber eben auch, hätten die USA klare und dauerhafte Interessen in dem Land. Man wolle zum Beispiel ein Erstarken der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien verhindern. Könnte jetzt passieren, wenn da Vakuen entstehen. Und man wolle auch sicherstellen, dass in Syrien verbliebene Massenvernichtungswaffen, wie es heißt, nicht in die falschen Hände geraten.
Gucken wir mal in die Ukraine, Carsten. Da geht der Krieg ja weiter, wenn auch so ein bisschen im Schatten dieser Ereignisse, die du geschildert hast in Syrien.
Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, auch als es dort in Israel wirklich zu schlimmen Ereignissen kam. Es ist nach allem, was ich im Moment lese und sehe, so, dass, ja, war as usual, könnte man beinahe sagen. Es wird weiter gekämpft an der langen Front, Berichten zufolge auch heftig, so heftig wie es im Winter eben geht. Aber, und das ist entscheidend, unter anderem sagt das Institute for the Study of War, das auch ohne signifikante Erfolge, weder für die russischen Angreifer noch für die ukrainischen Verteidiger. Das kann man in dieser Folge so kurz als Lagebeschreibung machen. Es gibt aber andere Meldungen, die ich wichtig finde und interessant. Zum Beispiel die, dass der russische Inlandsgeheimdienst FSB nach eigenen Angaben einen Mann vor einem angeblich geplanten Sabotageakt festgenommen hat. Interessant für uns dabei, dieser Mann besitzt auch einen deutschen Pass. Der Geheimdienst hat erklärt, dem Geständnis des Festgenommenen nach habe er im November 24, also gerade vor ein paar Wochen nur, gegen Geld einen Anschlag auf ein Gleisbett der Eisenbahn in Nischni Nowgorod mit Hilfe eines selbstgebauten Sprengsatzes vorbereitet. Wir wissen ja, dass in jüngerer Zeit russische Geheimdienste vermehrt Ausländer immer unter dem Vorwurf angeblich geplanter Anschläge in Russland festgenommen haben. Im aktuellen Fall handelt es sich wohl um einen 20-Jährigen mit einer doppelten Staatsbürgerschaft aus Nischni Nowgorod. Das ist eine Millionenstadt, die liegt an der Wolga, so ungefähr 400 Kilometer östlich von Moskau. Der Geheimdienst sagt, und es gibt natürlich keinen Beweis dafür, dass dieser Mann Mitglied einer neonazistischen Gruppierung sei und im Auftrag ukrainischer Geheimdienste gehandelt habe.
Aber das ist ja genau der Verdacht, ne, dass Russland solche in Anführungsstrichen Gefangenen auch genau deshalb macht, ihnen dann gewisse Dinge zur Last legt, um sie gegebenenfalls gegen im Westen festgenommene Russen eines Tages austauschen zu können.
So ist es in der Vergangenheit offenbar gelaufen und es kann durchaus sein, dass auch das wieder so ein Fall ist. Es sieht wirklich danach aus, aber solange wir nichts Näheres wissen, bleibt es eben bei dem Verdacht. Es ist aber auf jeden Fall ein weiterer Fall für das Auswärtige Amt und die Diplomaten, die dort in Russland sind und sich vermutlich um diesen Mann jetzt auch versuchen zu kümmern.
Und dieses Auswärtige Amt, das berät ja auch deutsche Politiker, wenn sie in die Ukraine reisen. Kanzler Scholz war erst vor wenigen Tagen dort, offenbar ein damals ja sehr spontan organisierter Besuch, um einem anderen Mann zuvorzukommen.
Ja, und dieser andere Mann heißt Friedrich Merz, CDU-Chef und Kanzlerkandidat, Herausforderer bei der für den Februar geplanten Bundestagswahl. Und Merz war jetzt in Kiew, eben nach Scholz, könnte man auch sagen, protokollarisch okay. Und er hat natürlich sich dort auch anders geäußert. Er hat zum Beispiel ganz klar gesagt, auch aus seiner Sicht sei die Ukraine militärisch gegenwärtig nicht stark genug, um Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu zwingen. Dann hat er ein Interview in den ARD-Tagesthemen gegeben und hat dort gesagt, ich finde, Zitat wörtlich, wir sollten das aufheben, damit die Ukraine wirklich die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen gegen die militärischen Angriffe, die aus Russland kommen. Und mit dem Aufheben meinte er eben die Reichweitenbeschränkung der Bundesregierung für von Deutschland gelieferte Waffen. Dann hat er sich auch zu Taurus-Marschflugkörpern geäußert. Scholz bleibt ja bei seinem Nein. Merz hat gesagt, er glaube fest daran, dass sich die Ukraine auch daran halten würde, wenn man ihr Begrenzungen für den Einsatz gäbe. Er hat dann noch darauf hingewiesen, dass es im Deutschen Bundestag auch jetzt schon eine Mehrheit für diesen Einsatz von Taurus gäbe. Er hat damit angespielt auf Position der Union, aber eben auch aus Kreisen der Grünen und der FDP. Aber wie der Scholz-Besuch auch, das ist alles natürlich auch schon Wahlkampf.
Die Ukraine war dann ja auch Thema in Paris, also in Frankreich bei der feierlichen Wiedereröffnung der vor 5 Jahren durch ein Feuer schwer beschädigten Kathedrale Notre Dame.
Ja, solche Anlässe werden ja gerne mal genutzt, um nebenbei handfeste Politik zu besprechen. So war es wohl auch diesmal. Der französische Staatspräsident Macron hat nämlich unter anderem den kommenden amerikanischen Präsidenten Trump getroffen und dabei war eben auch der ukrainische Präsident Zelensky. Trump hat dann kurz nach diesem Gespräch eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine gefordert. Kiew, schrieb er, würde gerne eine Vereinbarung treffen, um diesen seit mehr als 1000 Tagen andauernden Krieg zu beenden. Das hat Trump auf seiner eigenen Plattform Truth Social geschrieben. Der Kreml war dann sofort dabei und hat gesagt, ja, wir sind zu Verhandlungen bereit. Aber wir wissen ja, dass es da immer ein großes Aber gibt. Üblicherweise ist denn der nicht ausgesprochene Nachsatz zu unseren Bedingungen. Und das ist im Moment der große Stolperstein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat dann auch sofort davor gewarnt und hat gesagt, jedes Abkommen, das die Ukraine auch nur akzeptabel finden könnte, müsse den Weg zu einem dauerhaften Frieden ebnen. Zelensky hat, wie die beiden anderen, das Gespräch mit Trump und Macron als konstruktiv bezeichnet und hat sich dann auf Telegram am Sonntag erklärt und das nochmal ausgeführt und gesagt, was wir, also die Ukraine, brauchen, das ist ein gerechter und robuster Frieden, den die Russen nicht innerhalb weniger Jahre zerstören würden. Bislang hat Kiew ja als Voraussetzung für Friedensgespräche immer den vollständigen Abzug der russischen Truppen aus international anerkanntem ukrainischem Territorium verlangt. Das schließt eben die annektierte Halbinsel Krim mit ein. Aber es gibt mittlerweile sehr viele Abers. Zelensky hat vor kurzem ja auch eingeräumt, dass es die Ukraine mit militärischen Mitteln alleine nicht schaffen wird, das gesamte von Russland besetzte Gebiet zu befreien. Dafür, sagte er, brauche es eben auch Diplomatie. Das war ein neuer Ton von Zelensky. Und es gibt jetzt noch einen neuen Ton. In einem separaten Social-Media-Beitrag hat der ukrainische Präsident am Wochenende nämlich erklärt, dass Kiew seit dem russischen Volleinmarsch am 24. Februar 2022 rund 43.000 Soldaten verloren habe, also Gefallene. Weitere 370.000 seien verwundet worden. Diese Zahlen sind neu. Bislang haben Russland und die Ukraine ja keine offiziellen Zahlen veröffentlicht. Auf russischer Seite wird angenommen, dass dort inzwischen an die 700.000 Soldaten verloren worden sind. Viele Gefallene und wesentlich mehr dann natürlich schwer verletzt.
Auf das Thema Diplomatie und Zelensky und Putin gucke ich natürlich auch gleich noch im Gespräch mit Sönke Neitzel etwas genauer. Kommen wir noch mal kurz auf Trump zurück. Der war ja, wie viele beobachtet haben, mit gelber Krawatte, dunkelblauem Anzug dort in Paris. Also viele haben gesagt, das sind ja die Ukraine-Farben. Der hat am Wochenende sein erstes großes Fernsehinterview seit der Wahl gegeben, vor gut einem Monat.
Das hat er gemacht, viel beachtet natürlich. Diese Anzugfarben zeigen mal wieder, Trump ist eben jemand, der wahnsinnig schwer einzuschätzen ist, der sich unterschiedlichste Signale aussendet. Er war dann in diesem Interview allerdings relativ eindeutig, hat zum Beispiel viele seiner radikalen politischen Pläne bekräftigt. Massenabschiebungen von Migranten will er durchsetzen, eine rigorose Zollpolitik gegen Handelspartner, auch westliche logischerweise, auch Deutschland. Inhaftierte Anhänger, die an der Erstürmung des Kapitols beteiligt waren, die will Donald Trump begnadigen, wenn er denn Präsident ist. Und dann wird es relevanter auch für uns. Der Ukraine hat er mal wieder gedroht, die Militärhilfe zurückzufahren. Und so haben es zumindest europäische Nachrichtenagenturen schnell verbreitet. Der NATO hat er mit dem Ausstieg der USA gedroht. Das stimmt, aber eben nur zum Teil. Ich habe mir das Interview natürlich angeguckt und habe mal zwei kleine Ausschnitte gewählt. Der erste, der Einstieg nämlich, den finde ich besonders bemerkenswert.
Will the United States stay in NATO while you're in office?
In where?
NATO.
Tja, bleiben die USA in der NATO, während sie im Weißen Haus sind, fragte die Journalistin von NBC. Und Trump, wo soll ich bleiben? Und sie sagt, in der NATO. Das sagt für mich schon eine ganze Menge. Also entweder hat Trump die Frage da absichtlich nicht gleich verstanden, um zu zeigen, NATO, da war doch was, ist für mich jetzt nicht gerade das Allerwichtigste. Oder er ist tatsächlich nicht, sagen wir mal, the sharpest knife in the drawer, heißt es ja auf Englisch so schön, also tatsächlich nicht das schärfste Messer in der Schublade. Das wäre keine Beruhigung, denn er hat ja demnächst wieder den Finger am roten Knopf. Egal. Trump hat die NATO-Frage dann eben doch noch beantwortet, sich aber erstmal wieder bitter über die angeblich so bösen Europäer beklagt. Die würden die USA nämlich gleich doppelt schlecht behandeln.
Number one, they take advantage of us on trade, meaning the European nations, okay, like terrible. They don't take our cars, they don't take our...
Erstens nutzen sie uns im Handel aus, also die europäischen Nationen. Sie sind schrecklich. Sie kaufen weder unsere Autos noch unsere Lebensmittel. Gar nichts. Es ist eine Schande. Und dann beschützen wir sie auch noch. Aber ich habe es mit meiner harten Haltung geschafft, Hunderte von Milliarden Dollar für die NATO locker zu machen. Ich sagte den Ländern, ich werde euch nicht beschützen, wenn ihr nicht zahlt. Und schon fingen sie an zu zahlen. Mehr als 600 Milliarden US-Dollar. Das ist eine große Sache. Wenn sie zahlen und uns fair behandeln, dann würde ich in der NATO bleiben.
I'd stay with NATO.
But if not, you would consider the possibility of
getting... Absolutely. Yeah, absolutely.
Das ist jetzt ganz wichtig, nämlich erst auf die Nachfrage der Journalistin, was ist denn, wenn die Europäer nicht zahlen, hat Trump angedeutet, dass er dann absolutely überlegen würde, aus der NATO auszusteigen. Also Kai, für mich ist das gedroht, ja, aber eben nur ein bisschen und wahrscheinlich nicht mal mit der Absicht, das Bündnis wirklich faktisch kaputt zu machen, sondern hat ja schon mal funktioniert, die NATO-Partner wieder unter Druck zu setzen.
Ja, er bleibt unberechenbar, wie du schon sagtest. Unter Druck setzen ist ein ganz gutes Stichwort. Das ist nämlich dem deutschen Verteidigungsministerium auch ganz ohne Trumps Einwirken passiert. Es geht da um einen Zwischenfall, über den wir am vergangenen Freitag schon berichtet hatten.
Ganz genau, Kai. Das ist in der Ostsee passiert. Vor einigen Tagen, so ganz genau wann es war, wird nicht gesagt. Aber brisant war der Vorfall auf jeden Fall. Beteiligt ein russisches Schiff und ein Hubschrauber der deutschen Marine direkt beteiligt. Das Bundesverteidigungsministerium hat auf Angaben eines Regierungssprechers verwiesen, der in der vergangenen Woche im Wesentlichen Schilderungen bestätigt hatte, die Außenministerin Baerbock am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel gemacht hatte. Sie hatte nämlich gesagt, dass die Besatzung des russischen Schiffes auf den deutschen Hubschrauber geschossen habe, als der sich dem Schiff näherte. Der Hubschrauber sei zur Aufklärung unterwegs gewesen. Es soll sich um Schüsse mit Signalmunition gehandelt haben, hieß es damals. Weitere Details hat sie nicht genannt. Dann sind aber sofort unter anderem auch unsere NDR-Kollegen, unter anderem aus dem Studio Rostock, an die Recherche gegangen und haben herausgefunden, dass der Hubschrauberpilot im Einsatzprotokoll angegeben haben soll, dass er auch Schüsse, wie es hieß, mit kleinkalibriger Munition wahrgenommen habe. Das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Es handelt sich bei dem Schiff wohl um einen russischen Tanker. Es hieß dann weiter, dass der Vorfall eher danach aussehe, dass ein einzelnes Besatzungsmitglied dieses Tankers überreagiert habe und das nicht von Russland gezielt getestet werden sollte, wie weit man gehen könne. Das Ganze sei ja auch glimpflich ausgegangen. Für die Hubschrauberbesatzung habe keine Gefahr bestanden. Nun gibt es auch noch die Information, die Kollegen in Kiel, also auch vom NDR, rausgekriegt haben, dass sich die Besatzung des Schiffes nachher sogar noch über Funk entschuldigt haben soll. Von der Marine und Luftwaffe gibt es nichts zu hören, aber Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, wurde im Deutschlandfunk darauf angesprochen, hat sich auch dazu geäußert, natürlich ohne konkret auf die wohl geheimen Einzelheiten dieses jüngsten Zwischenfalls einzugehen.
die erhöhte Präsenz russischer Marine und ziviler Schiffe in der Ostsee, die Präsenz nimmt deutlich zu. Übrigens ist auch die chinesische Marine bisweilen präsent. Wir sehen darin die Bedeutung, die strategische Bedeutung der Ostsee für viele, unter anderem eben vor allem auch für Russland und für China, auch was die Umgehung der Sanktionen angeht. Und wir hatten immer wieder Vorfälle in der Ostsee, die sich dann daraus ergeben, dass es Warnschüsse gibt in die Luft, dass es Warnschüsse ins Wasser gibt. Das ist leider, muss man sagen, das klassische provozierende Verhalten, was wir aus Zeiten des Kalten Krieges kennen. Klar muss man sagen, hier in diesem Fall ist niemand zu Schaden gekommen und niemand in Gefahr geraten.
Soweit Verteidigungsminister Boris Pistorius und danke dir, Carsten, für diesen umfassenden Überblick, der sehr gut den Weg ebnet zu unserem ausführlichen Gespräch heute. Wir reden nämlich über Syrien, über Friedenschancen in der Ukraine, über Trump, über westliche Bodentruppen für die Ukraine, über den Zustand der Bundeswehr und tun das mit Professor Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Er ist der bislang einzige Lehrstuhlinhaber für Militärgeschichte in Deutschland. Es gibt ja Momente in der Weltgeschichte, da hat man so ein bisschen den Eindruck, die Erde dreht sich gerade ein bisschen schneller. Der Siegeszug der islamistischen Aufständischen in Syrien war aus meiner Sicht so ein Moment. Auch Russland ist davon offenbar völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und daher habe ich Sönke Neitzel zum Einstieg gefragt, Sie sind ja Historiker, Herr Neitzel, nun haben wir auch schon in Afghanistan 2021 mit dem Siegeszug der Taliban oder auch mit der Kursk-Offensive der Ukraine militärhistorische Überraschungen erlebt. Aber wie bemerkenswert ist das eigentlich, was da passiert ist in Syrien?
Also ich halte es für außerordentlich bemerkenswert, wobei ich immer sagen muss, ich bin kein wirklicher Syrien-Experte. Ich spreche weder Arabisch noch eine andere der örtlichen Landessprachen. Und das soll ja manchmal ganz hilfreich sein, um das zu analysieren. Was mich gleichwohl überrascht hat, ist, dass offensichtlich die islamistischen Milizen diese Situation genau analysieren und ausnutzen konnten. Und ich hätte eigentlich immer gedacht, dass die Hisbollah zwar geschwächt ist, dass der Iran auch in Syrien geschwächt ist, aber doch nicht so sehr, dass er eigentlich gar nicht mehr aufgetreten ist und dass de facto ja die Milizen, so wirkt es zumindest hier von Deutschland aus, einfach nur dieses morsche Gebilde antippen mussten und dann ist es zusammengebrochen. Und wenn man sich den Verlauf des syrischen Bürgerkrieges ansieht seit 2011, war Assad ja mehrmals an einem Punkt, wo auch der BND zum Beispiel gesagt hat, Assad wird fallen.
Der deutsche Auslandsgeheimdienst, ne?
BND. Genau, der Bundesnachrichtendienst. Und das war sicherlich auch dann, soweit ich das weiß, interne Debatten, die auch unterschiedlich gesehen wurden. Aber es gab Stimmen, die sagten, ist jetzt eigentlich over für Assad. Und er konnte sich immer wieder halten, auch weil er dann immer wieder Unterstützer gewonnen hatte. Und jetzt wissen wir alle, dass die Hisbollah stark geschwächt wurde, dass der Iran geschwächt wurde, dass Russland offensichtlicher in der Ukraine gebunden ist. Aber dass es trotzdem diesen Akteuren nicht möglich war, diesen ja doch im Umfang relativ bescheidenen Milizen etwas entgegenzuhalten, das hat mich dann doch überrascht.
Jetzt haben Sie Russland angesprochen, eine wichtige Schutzmacht für Assad. War das eine Niederlage, vielleicht sogar eine Demütigung auch für Putin, für den russischen Präsidenten oder sehen Sie das anders?
Also ich glaube, da sollten wir vorsichtig sein mit der Bewertung. Die Ambitionen Russlands in Syrien waren ja immer viel geringere als etwa die Ambitionen der westlichen Staatengemeinschaft in Afghanistan. Also es ging den Russen nie um State-Building, es ging ihnen einfach darum, Flughafen, Marinebasis in Tartus zu sichern und dann auch Assad zu stabilisieren mit einem minimalen Kräfteeinsatz. Also die, ich weiß nicht, 2 Dutzend Flugzeuge, die man dahin verlegt hat, die Wagner-Kämpfer. Und das war aus russischer Sicht auch erfolgreich. Man hat sich auf die internationale Bühne zurückgebombt, sicherlich auch ein bisschen die westliche Staatengemeinschaft getäuscht über die eigenen Fähigkeiten. Um mehr ging es eigentlich nicht. Und ich glaube, dass jetzt die Lage so war, dass man gesehen hat, um Assad zu stabilisieren, hätte man mit dem Wegfallen der Hisbollah wahrscheinlich Landtruppen nach Syrien verlegen müssen. Und dazu war, glaube ich, Russland nicht bereit. Sie haben, glaube ich, einen Kräftekalkül sich überlegt und gesagt, was lohnt sich da wirklich einzusetzen. Sie sehen ja auch jetzt die eigene maritime Schwäche im Schwarzen Meer. Das hat sich, glaube ich, für die Russen sagen so nicht gelohnt. Von daher, glaube ich, bei uns ploppen immer so die Hoffnungen aus. Jetzt ist aber die Schwäche Russlands da. Jetzt ist die Schwäche Russlands da. Und das ist jetzt das Signal. Also ich würde das entspannter sehen von Seiten Russlands, die eben längst nicht so engagiert waren in dieser Region, viel pragmatischer das gesehen haben als zum Beispiel der Westen, das in Afghanistan. Und von daher glaube ich, können wir von einer Niederlage Russlands eigentlich nicht sprechen.
Jetzt aber die Frage, ob Sie zum Beispiel ja Ihre zwei wichtigen Militärbasen und vor allen Dingen die Marinebasis, die einzige, die Sie im Moment im Mittelmeer haben, behalten können.
Das ist eine große Frage in der Tat, aber auch da ist jetzt so die Frage, wie sieht es um die Stärke der russischen Marine eigentlich aus? Nicht? Und da sieht man ja schon, dass sie erhebliche Verluste im Schwarzen Meer erlitten haben und gar nicht die Kräfte zurzeit haben, um diese Marinebasis in Tartus jetzt irgendwie auch geostrategisch auszunutzen. Sie kommen ja auch gar nicht solange der Krieg tobt, durch die Meerenge, die türkischen durch. Also wenn sie das verlieren würden, wäre es natürlich ein Rückschlag, ein geostrategischer. Aber zurzeit ist die große Frage, wie geht es in der Ukraine weiter? Ja. Sodass das sicherlich eine Nebensächlichkeit ist. Ich meine, man muss auch mal sehen, auch beim Stichpunkt Schwächung, natürlich könnte die russische Luftwaffe massiv Kräfte dorthin verlegen. Und wenn sie wollten, könnten sie das militärisch sicherlich auch halten. Das ist einfach eine Frage, eine Abwägungsfrage. Wo ist der Schwerpunkt? Da, so glaube ich, sind die Russen klug genug, den Schwerpunkt auf der Ukraine nach wie vor das zu setzen, dieses Land weiter massiv unter Druck zu halten, in der Hoffnung, dass es eben keinen Frieden gibt und dass vielleicht die Ukraine dann auch zusammenbricht. Ich glaube, darum geht es Putin jetzt vor allen Dingen.
Wo Sie die Ukraine direkt ansprechen, ist denn klar oder absehbar, was jetzt die Situation in Syrien an Rückwirkungen für die Ukraine hat? Also könnte das die Lage sogar schwieriger machen, wenn eben russische Truppen, wenn Kampfjets auch, die ja bislang in Syrien waren, jetzt in der Ukraine eingesetzt werden?
Also die russischen Kräfte, die in Syrien waren, waren ja immer sehr überschaubar. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die russische Luftwaffe ja eigentlich kaum Verluste erlitten hat, dass sie, anders als das Heer, dass sie in fast voller Kampfkraft dort steht, weit über 1000 einsatzbereite Kampfflugzeuge und dass die Russen diesen Schatz aus russischer Sicht auch eben sehr gehütet haben, dass sie nicht ins hohe Risiko gegangen sind gegen die ukrainische Luftabwehr. Und die Frage, wo jetzt noch ein Dutzend Jagdbomber stationiert sind, macht insgesamt den Bock nicht fett, um jetzt mal salopp zu sagen. Also rein militärisch spielt die Aufgabe dieser Front, wenn es denn so weit kommt, dass auch vielleicht die Russen die Basen verlieren, eigentlich nicht die entscheidende Rolle. Dafür ist die Dimension des Ukraine-Kriegs viel zu groß.
Dann gucken wir uns doch diesen Krieg mal direkt an. Wir berichten auch in unserem Podcast seit Wochen über ein Vorrücken der russischen Truppen, vor allen Dingen in Donetsk, also im Osten des Landes. Es gibt auch immer wieder neue Zahlen. Die jüngsten stammen zum Beispiel von einer ukrainischen Quelle der UA War Infographics, die sagen, die Geländegewinne Russlands belaufen sich auf das 20-fache des Vorjahres. Wie schätzen Sie die Lage da im Moment ein? Wie bedrohlich ist das alles für die Ukraine?
Also seit einigen Monaten setzt Russland die Ukraine massiv unter Druck. Die Russen marschieren zwar vor, aber erleiden dabei hohe Verluste. Aber das scheinen sie sich nach wie vor leisten zu können. Auch die Ukrainer haben Verluste, etwa vielleicht die Hälfte, schätzen wir, der Russen. Und das Besondere ist eben, dass der Ukraine keine Pause, keine Atempause gegönnt wird. Und ich glaube, das Kalkül ist, also Putin ist klar und der Militärführung, dass sie jetzt keine große Durchbruchsschlacht zurzeit irgendwie erreichen können, sondern es geht um einen Abnutzungskrieg, um dieses Land permanent unter Druck zu halten. Zugleich ist für die Ukraine gefährlich, dass man sich allmählich am westlichen Rande des Donetsk-Gebietes bewegt. Dieses Donetsk-Gebiet ist zur Verteidigung sehr gut geeignet. Dort haben schon im September 1941, hat schon die Rote Armee den Vormarsch der Wehrmacht aufgehalten, weil dieses Gebiet eben durchzogen ist von kleinen Siedlungen, kleinen und größeren Siedlungen, von kleinen Flussläufen, sich deswegen sehr gut zur Verteidigung eignet. Wenn dieses Gebiet in russischer Hand ist, kommt bis zum Dnieper im Wesentlichen eine flache Steppe, die sich sehr schlecht zur Verteidigung eignet, gerade in heutigen Zeiten mit dieser Drohnenüberwachung und permanent mehreren tausend Drohnen in der Luft. Also die Angst, die wir alle, die diesen Krieg beobachten, schon immer hatten, ist, was passiert eigentlich, wenn die russischen Streitkräfte diese bebaute Zone, die wichtigsten Teile des Donetsk-Gebiets eingenommen haben, wie will dann die Ukraine eigentlich diese flache Steppenlandschaft verteidigen bis zum Dnieper? Also möglicherweise stehen hier größere Rückzüge bevor. Damit hat Russland immer noch nicht gewonnen, diesen Krieg, aber der Druck auf die Ukraine steigt natürlich. Und die große Frage, die man sich auch in westlichen Hauptstädten stellt, ist, wie soll es eigentlich weitergehen? Weil offenbar nicht die Bereitschaft besteht, im Westen jetzt so viel in diesen Krieg zu investieren, dass der russische Vormarsch aufgehalten werden kann.
Hat der Westen, wo wir bei dem schon mal sind, da etwas verschlafen aus Ihrer Sicht, auch bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen? Oder liegt das Hauptproblem da woanders? Liegt es in der Ukraine selbst, womöglich auch an der Personalnot dort?
Meines Erachtens, da argumentiere ich wieder als Historiker, fehlte es an einem entschlossenen Handeln, das vielleicht so ein bisschen an 1940 und den amerikanischen Präsidenten Roosevelt erinnert. Der hat 1940, war die USA noch nicht im Krieg, sehr deutlich gemacht, dass er willens ist, die amerikanische Rüstungsindustrie anzukurbeln, und zwar mit dem Geld der amerikanischen Steuerzahler. Er hat ein Programm aufgelegt für die potenzielle Kriegführung auf zwei Kontinenten oder in zwei im Pazifik und im Atlantik. Und das war die Grundlage dafür, dass dann auch die Revisionsmächte Deutschland, Japan, Italien besiegt werden konnten. Jetzt ist die Zeit, wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg, die Zeit ist eine andere, aber eine vergleichbare Kraftanstrengung der westlichen Welt, zu sagen, wir investieren massiv und wir rüsten die Ukraine so aus, dass sie in der Lage ist, zumindest einen russischen Vormarsch aufzuhalten, und dass Putin, wenn er diesen Krieg weiterführt, ja, sein eigenes System gefährdet. Das haben wir nicht gesehen. Das haben wir nicht in den USA gesehen. Das haben wir aber auch nicht und gerade nicht in Europa gesehen. Obgleich Deutschland eine stärkere, prominentere Rolle gespielt hat. Aber das hat alles, sagen wir, nicht ausgereicht. Es war also alles so ein bisschen, wir machen schon was, wir machen auch Wesentliches, aber wir hoffen, dass es dann irgendwie zu Ende geht. Und ich als Historiker werde mich fragen, wenn wir irgendwann mal die Akten haben, welche Strategie haben eigentlich die Europäer verfolgt? Was war eigentlich ihre Lösung dahinter? Aber es war letztlich too little and too late, wenn man das rein militärisch betrachtet.
Gab es denn eine Strategie aus Ihrer Sicht?
Das wissen wir noch nicht, Herr Küstner. Das ist ja die große Frage. Das wird uns Angela Merkel und Olaf Scholz nicht verraten, auch auf bohrende Nachfragen. Was nicht heißen muss, dass es das nicht gab. Und eine Strategie kann natürlich auch sein, das, was Olaf Scholz jetzt fährt, also drei Schritt vor und zwei zurückzugehen, kann ja auch eine Strategie sein. Eine Strategie, die sich vielleicht nicht primär daran ausrichtet, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, sondern eine Strategie, die sich auch nach innen richtet. Also wie genau die Überlegung war, wie das Kalkül war, wie das im europäischen Rahmen, im Rahmen der Allianz abgestimmt wurde, das ist oberhalb unserer Besoldungsstufen und da können wir nur Rätsel raten.
Besteht denn die Gefahr, dass die Ukraine so sehr unter Druck gerät? Sie haben ja gerade gesagt, dass die Gefahr besteht, wenn dort beispielsweise bei Prokhorsk die Linien zusammenbrechen, dass dann gleich eine große Fläche möglicherweise von Russland dann erobert werden könnte. Besteht denn die Gefahr, dass die ukrainischen Linien da zusammenbrechen im Osten des Landes, oder würden sie soweit noch nicht gehen?
Das ist immer die große Frage. Da komme ich wieder als Historiker. Gibt es da einen Moment wie im Herbst 1917 an der Isonzo-Front im Ersten Weltkrieg im heutigen Slowenien, als Deutsche und Österreicher angriffen und die gesamte italienische Front zusammenbrach und Italien am Rande der Niederlage stand? Diese Frage stelle ich immer wieder Leuten, die da vor Ort sind oder die darüber noch mehr wissen als ich. Und das ist enorm schwer zu beurteilen, weil wir nach wie vor nur schlecht auf die ukrainische Seite schauen können. Die deutschen Aufklärungsmissionen sind ja auf die Russen gerichtet. Und sowas einzuschätzen ist enorm schwer. Bisher haben wir solche Zusammenbrüche weder auf der ukrainischen noch auf der russischen Seite wirklich gesehen. Und man kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Aber wir müssen sehen, dass die Ukraine eben permanent von Russland unter Druck gehalten wird, dass es keine Atempausen gibt, dass auch die Entlastungsoffensive bei Kursk, dieser Überraschungserfolg, dieser örtliche, eben keine große Entlastung gebracht hat. Und die Ukraine ächzt eben unter diesem permanenten Druck. Und es ist die große Angst, die ich habe, dass irgendwann dieses Land auch zumindest militärisch unter dieser Last zusammenbrechen könnte. Und ich würde immer sagen, und das sage ich auch schon ganz lange, wir können einfach nicht ausschließen, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Es ist unglaublich schwer, jetzt als Zivilist von außen da genaue Prognosen abzugeben, aber wir sollten das immer mit bedenken, mit all den Folgen, die das dann haben kann. Und ich halte es nach wie vor nicht für ausgeschlossen, dass sich Russland in diesem Krieg militärisch durchsetzt.
Sie hatten ja schon die Innenpolitik angerissen und wir reden ja im Moment sehr viel über das Thema Diplomatie. Dahinter steckt natürlich auch der Wunsch, dass dieser Krieg endlich beendet werden möge. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Auch in der deutschen Debatte macht man sich ja sehr viele Gedanken darüber, wie man diesen Krieg denn eigentlich beenden könnte. Grundsätzlich ein richtiger Gedanke, würde ich sagen. Aber ist das realistisch aus Ihrer Sicht im Moment, wo die Ukraine eben ja nicht die Oberhand hat?
Das kann letztlich nur Putin beantworten, denn Putin ist natürlich der Schlüssel zur Kriegsbeendigung. Was wir sehen, ich würde Ihrer Einschätzung voll zustimmen, dass der Wunsch, Waffenstillstand, Diplomatie vor allen Dingen ein Ausdruck einer Kriegsmüdigkeit des Westens ist, auch beginnend in der Ukraine. Also auch Selenskys Haltung zu diesen Dingen beginnt sich ja zu verändern. Wenn wir uns noch erinnern an Vorstellungen letztes Jahr, vorletztes Jahr eben auch die Krim zurückzuerobern, davon ist man jetzt weit entfernt und jetzt diskutiert man irgendwie eine nominell vorübergehende Gebietsabtretung an die Russen, ein Einfrieren der derzeitigen Frontlinie und dann eben Sicherheitsgarantien durch die NATO-Staaten. Also alle Szenarien, die man öffentlich weiß, drehen sich um irgendwie einen solchen Deal. Was dabei wenig beachtet wird, ist die Frage, warum sollte Putin eigentlich darauf eingehen? Das ist unser Wunsch. Wir haben, also auf Deutsch gesagt, keinen Bock mehr darauf, auf diese Nachrichten, die enormen Summen, die aufgewendet werden, das Leid, was man in diesem Krieg sieht. Wir wollen uns mehr um die Innenpolitik kümmern und die Reform unseres Staates und nicht die Wirtschaftspolitik und so weiter. Aber ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, dass Putin darauf eingehen sollte. Also zumindest real darauf eingehen sollte. Denn Trump hat ja versprochen, er würde den Krieg sofort beenden. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass, wenn das nicht gelingt, Trump sehr schnell das Interesse verliert. Zumindest war das in Afghanistan so, es war auch in Nordkorea so. Und dass Trump dann, wenn Putin nicht das tut, was Trump will, massive militärische Mittel investiert, also massive Reichweitensteigerung von Raketen, gar, ich weiß nicht, Cruise Missiles liefert, F-16 oder ich weiß nicht was anderes. Das halte ich aufgrund der Haltung der Republikaner und seiner eigenen Haltung dazu also für extrem unwahrscheinlich. Eher eben wahrscheinlich, dass er das Interesse verliert, sich einfach abwendet. Und das ist ja genau das, was Putin will. Und ich sehe Putin überhaupt nicht in einer schwierigen Lage. Ich meine, langfristig wird auch Putin Probleme bekommen. Also er kann diesen Krieg nicht ewig führen. Aber wir reden jetzt ja um einen Zeithorizont nächstes Frühjahr, nächsten Herbst. Und ich glaube, in dieser Zeit kann er den Krieg weiter fortsetzen, um dann das Ziel zu erreichen, was er meines Erachtens verfolgt, nämlich die Zerstörung des ukrainischen Staates.
Also Frieden innerhalb von 24 Stunden, so wie Donald Trump das angekündigt hat, wird schwierig.
Das wird schwierig und ist also meines Erachtens eine völlige Illusion. Putin konnte sich ja nun genau darauf vorbereiten. Und das Entscheidende ist, dass Trump unter Zugzwang ist, aufgrund dieser Versprechung, nicht Putin. Putin hat nicht seinen Leuten versprochen, wenn Trump Präsident wird, wird innerhalb von 24 Stunden der Krieg beendet. Er hat gar nichts dazu gesagt und immer wieder sehr deutlich gemacht, die weit ambitionierten Ziele Russlands. Also ich sehe das nicht. Und ein anderer Hinweis ist, selbst wenn es einen Waffenstillstand gäbe, wäre das ja auch nur eben ein Waffenstillstand und der Konflikt wäre ja nicht beendet. Und ich kann dann eigentlich mir immer nur so was vorstellen wie den Frieden von Amiens 1802, glaube ich, zwischen den Franzosen und Briten. Und da hat man halt für ein Jahr lang vereinbart, nicht aufeinander zu schießen. Und dann ging es 1803 weiter. Also deswegen will ja auch Selenskyj die Sicherheitsgarantien. Ich glaube, der entscheidende Punkt, den man bei diesen ganzen Debatten Diplomatie bedenken muss, wie lässt sich eigentlich der Konflikt beenden? Vielleicht schafft man das ja sogar, auch da bin ich skeptisch, den Krieg für eine Weile, dem eine Pause zu gönnen. Aber der Konflikt zwischen Ukraine und Russland ist ja damit nicht beendet. Und da können wir als Historiker immer nur wieder verweisen auf die vielen, die jahrhundertelangen Konflikte zum Teil zwischen Staaten, die sich immer wieder von Krieg zu Krieg gehangelt haben.
Man ja, war dann noch zu Napoleons Zeiten, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, gut. Genau.
Okay. Trump redet ja aber über Diplomatie, ne? Und er hat ja zum Beispiel einen Zusammenhang auch hergestellt, warum das für Russland in Syrien so schief gegangen ist, weil die sich eben zu sehr auf die Ukraine konzentrieren und so weiter, hat sozusagen zu Verhandlungen aufgerufen. Jetzt gab es ja am Wochenende anlässlich der Wiedereröffnung von Notre Dame zum Beispiel ein Dreiertreffen in Paris, Macron, Selenskyj, Trump. Der kommende US-Präsident sogar in ukrainischen Farben, haben einige beobachtet, also gelbe Krawatte, blauer Anzug. Glauben Sie denn, dass zumindest eine Chance besteht, dass wir dem Frieden näher kommen mit Trump?
Also ich bin da nach wie vor sehr skeptisch wegen Putin. Ich glaube schon, dass Selenskyj begriffen hat, dass er sich bewegen muss. Ihm ist, glaube ich, auch klar, dass er nicht in die NATO aufgenommen wird, aber dass man wahrscheinlich von westlicher Seite einen Deal finden würde, dass die USA und die Europäer im Fall eines Waffenstillstandes die Ukrainer massiv auch weiter unterstützen, aufrüsten und dass es irgendwelche flimsigen Sicherheitsgarantien gibt, auf die sich möglicherweise Selenskyj dann einlassen muss. Und es wäre für die Ukraine natürlich auch ein Gewinn, also einen Waffenstillstand zu haben, selbst für ein Jahr. Dieses Land braucht, glaube ich, dringend eine Atempause, in der man sich auch reorganisieren kann, Truppen ausbilden kann und so weiter. Die Frage ist eben nur, ob Putin sich darauf einlässt, weil Putin kann auch eine Pause sicherlich gebrauchen, die Truppen reorganisieren und so weiter. Aber sein Ziel ist ja die Zerstörung des Staates Ukraine. Und da ist er jetzt in den letzten Monaten doch ein Stück weit vorangekommen. Man sieht das Friedensbedürfnis im Westen. Auch in der Ukraine bewegt sich was. Man sieht eine schwierige militärische Lage. Also ich glaube, seine Militärs würden ihm immer raten, durchzuhalten, weiter durchzuhalten und damit auch ja die Konflikte im Westen zu vergrößern, wie dieser Krieg eigentlich beendet werden soll. Zwischen denen, die einen schnellen Frieden wollen und denen, die die weitere Unterstützung in der Ukraine haben wollen. Und gerade diese ganzen innenpolitischen Konflikte sind ja sehr im Sinne Putins. Wir müssen nur nach Deutschland schauen, aufs Wahlprogramm der AfD, auf BSW, auf den nächsten Bundestagswahlkampf. Also das ist ja alles Wasser auf die Mühlen von Putin. Wenn er jetzt das abbrechen würde, könnte sich die Ukraine ein Stück weit erholen und wäre sicherlich dann ein Stück weit gestärkt, falls die Kämpfe, wovon auszugehen ist, dann irgendwie ein Jahr später oder so weitergehen. Also aus meiner Sicht wird die ganze Rechnung absolut ohne Putin gemacht. Und ich habe auch vom BSW, der AfD, von Friedensfreunden in der SPD, die ja zahlreich da sind, kein einziges Wort vernommen, warum Putin darauf eingehen soll. Und das sind zum Teil naive Hoffnungen und Forderungen. Ja, dann geht man dahin und Putin hat auf einmal eine Einsicht. Ich halte das für absolut naiv.
Auf Deutschland gucken wir gleich nochmal zum Ende. Vorher nochmal zum Thema Sicherheitsgarantien. Ich habe bei Ihnen, glaube ich, rausgehört, NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine halten Sie für nicht realistisch, weil das wäre ja wahrscheinlich die robusteste Sicherheitsgarantie, die Sie haben könnten.
Das ist sicherlich das, was Zelensky will, aber da ist die USA nicht dafür, die Deutschen auch nicht. Das würde ja letztlich bedeuten, dass wir die Panzerbrigade 45 von Litauen dann in die Ukraine schicken. Und diese Bereitschaft sehe ich nicht. Und dann kommt ja hinzu, dass denken wir nur mal an die Aufnahme von Schweden und Finnland. Es muss ja nur ein Staat sich verwehren und dann wird das nichts. Also das halte ich für unrealistisch. Realistischer halte ich wie in dem Budapester Abkommen einst, als die Ukraine ihre Atomwaffen Anfang der 90er Jahre abgegeben hat, dass es einzelne Staaten gibt, die Sicherheitsgarantien geben. Das ist für die Ukraine wahrscheinlich unbefriedigend, aber ich glaube nicht, dass ich mehr erreichen ließe.
Und auch nicht möglicherweise NATO-Bodentruppen oder auch die Bundeswehr, die einen Friedensschluss absichern, also eines fernen Tages. Ne? Wir reden jetzt nicht aktuell über Bodentruppen, aber diesen Gedankengang hatte ja die deutsche Außenministerin öffentlich gemacht, dass, wenn es denn überhaupt eine Verhandlungslösung gibt, möglicherweise dies abgesichert werden könnte, auch mit Hilfe der Bundeswehr. Ist das also auch nicht realistisch?
Also ich bin sehr gespannt, was Putin dazu sagt, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir spekulieren jetzt mal, es gibt einen Waffenstillstand und dann kommt an diese Waffenstillstandslinie, kommen wie auch immer geartete Friedenstruppen. Ein UN-Mandat wird sicherlich nicht dazu geben, weil unwahrscheinlich. Und dann stehen deutsche Truppen in der Ukraine und mit Ausrichtung Richtung Russland. Das ist ja Wasser auf die Mühlen von Putin zu sagen, also die NATO expandiert oder die Deutschen auf einmal stehen wieder in der Ukraine. Also Putin muss ja Interesse daran haben, den Westen aus der Ukraine rauszuhalten und möglichst weit von seiner Landesgrenze fernzuhalten. Und ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem Putin also westliche Truppen an seiner Grenze akzeptiert, auch wenn die nur einen Waffenstillstand überwachen sollten, selbst wenn die einen blauen Helm auf hätten. Also das halte ich mit der derzeitigen Machtposition Russlands für unrealistisch.
Das heißt, er wird eher dann weiter kämpfen.
Ja, genau. Also ich glaube, Putin hat das Eskalationspotenzial und all das, was jetzt geäußert wird, ist der hehre Wunsch, der sehr verständliche Wunsch, der Wunsch, den ich teile, dass dieser Krieg enden möge. Er wird aber völlig ohne Putin gemacht. Und wenn nicht die Außenministerin noch ein Ass im Ärmel hat, das vielleicht so aussieht, dass China massiv Druck auf Putin ausübt oder insgesamt die BRICS-Staaten, also Dinge im Hintergrund laufen, von denen wir beide jetzt nichts wissen, die Putin zwingen, auf sowas einzugehen, dann halte ich das für ziemlich unrealistisch. Und da kommen wir ja wirklich an die Kerninteressen Russlands. Da wurde ja immer deutlich gemacht, das werden wir auch mit Nuklearwaffen verteidigen. Ich glaube, aus Putins Sicht kann ein Frieden nur so aussehen, dass die Ukraine die Gebiete abtritt, dass sie entwaffnet wird. Und das wiederum wird die Ukraine nicht akzeptieren. Also ich sehe zurzeit da keine Lösung, wie sich beide Seiten einigen können. Und das wiederum erinnert mich sehr an die Friedensverhandlungen im Ersten Weltkrieg, wo ja auch schon seit 1915 verhandelt wurde, aber letztlich keine Lösung gefunden werden konnte und so lange gekämpft wurde, bis ein Teil der Kontrahenten dann zusammengebrochen ist.
Das klingt nicht nach einer zuversichtlichen Aussicht erstmal.
Nein, das kann ich als Historiker leider nicht bieten. Aber wir können natürlich auch nicht nach Russland reinschauen. Aber ich sehe, das ist mein Punkt, ich drehe mich sagen um mein Argument, ich sehe Russland nicht in einer Position der Schwäche und ich sehe den mir zur Verfügung stehenden Informationen nicht, dass Russland dazu gezwungen ist. Und was ich so weiß, fährt Russland nun massiv seine Kriegsproduktion hoch. Ein Panzer kommt an die Front, ein Panzer kommt ins Depot für künftige Missionen und Einsätze. Das Ganze sieht alles nicht so aus, als ob Russland sich auf Bedingungen des Westens oder der Ukraine einlassen müsste.
Machen wir dieses Gedankenspiel trotzdem mal mit. Sollte es doch dazu kommen, sehr, sehr theoretischer Fall, könnte denn die Bundeswehr das überhaupt? Also wäre sie dazu in der Lage, so eine Verhandlungslösung in der Ukraine abzusichern?
Naja, also die Bundeswehr hat, das Heer hat 8 Brigaden und hat etwa 60.000 Mann. Und natürlich kann die Bundeswehr eine Brigade in die Ukraine verlegen. Ist aber innenpolitisch nicht so ganz einfach, weil natürlich alle Landespolitiker sehr darum wachen, dass ihre Kasernen erhalten bleiben. Und eine Lösung wie in Litauen, wo die neue Brigade einfach ausgeschwitzt werden soll, aus den vorhandenen Brigaden, weil man eben keine Standorte dicht machen will hier in Deutschland, die wäre dann sicherlich nicht mehr möglich. Und zum gleichen Zeitpunkt ist es so, dass wir natürlich schon eine Brigade kampfbereit und voll ausgerüstet ausrüsten können, jetzt schon. Und dass wir, ich weiß nicht, in 2-3 Jahren vielleicht 40% des Heeres wirklich kampfbereit haben, aber eben nur 40%. Und wir bräuchten noch etwa, ich schätze mal, 20 Milliarden Euro, um das Heer wirklich vollumfänglich in Form der 8-9 Brigaden kampfbereit zu machen. Aber diese 20 Milliarden stehen zurzeit nicht bereit, weil wir auch keine Schwerpunkte setzen in der Rüstungspolitik, in der Beschaffung. Zurzeit tobt ja ein großer Kampf zwischen der Marine und dem Heer, wo man jetzt investieren will. Und das wird sehr stark getriggert durch regionale parteipolitische Wirtschaftsinteressen. Natürlich ist die Küstenmafia dafür, dass jetzt U-Boote gebaut werden. Das ist alles schön und gut.
Küstenmafia, haben Sie gesagt, ja.
In Anführungsstrichen, ja. So wird das im Bundestag hier in Berlin genannt. Der Zusammenschluss überparteilich auch der Bundestagsabgeordneten aus Norddeutschland. Also das ist alles sehr verständlich, dass man da auch in die Marine investiert. Und ich bin als Marinehistoriker mal gestartet und die Marine ist mir sehr sympathisch. Aber das sind alles Projekte, die weit nach 2030 fertig werden. Und ich glaube, wir setzen eben keinen klaren Schwerpunkt aufs Heer. Und deswegen wäre das Heer eben auch für eine solche Friedenslösung und da Waffenstillstand zu garantieren, momentan, aber auch in den nächsten Jahren völlig überfordert. Also es ist nicht so, dass wir nichts haben. Also ich will das jetzt nicht zu dramatisch sehen, aber der Beitrag wäre doch dann wirklich überschaubar. Und er wäre innenpolitisch eben hoch umstritten. Also da wachsen bei uns die Bäume nicht in den Himmel.
Ja, die Finanzdebatte wird ja wahrscheinlich vielleicht sogar schon diesen Wahlkampf, aber auch die nächsten Jahre beherrschen. Also ob man das 2%-Ziel auch ohne Sondervermögen überhaupt wird halten können. Ne?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Aber neben der reinen Summe des Geldes ist auch immer die Frage, wie ich das Geld eigentlich investiere. Und da mangelt es meines Erachtens in der Vergangenheit an einer klaren strategischen Schwerpunktsetzung.
Jetzt hören wir ja das Wort kriegstüchtig nicht mehr so oft. Auch der Verteidigungsminister Pistorius nimmt es nicht mehr so oft in den Mund wie noch zu Beginn. Aber ist denn die Bundeswehr mal allgemeiner gesprochen auf dem Weg dahin? Sie hatten ja erwähnt, dass Russland angesichts der Kriegswirtschaft dort auch versucht, massiv aufzurüsten.
Ja. Also es ist immer eine Frage des Referenzpunktes. Wenn wir als Referenzpunkt nehmen, den Vorabend des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, hat sich in der Bundeswehr natürlich etliches getan. Es wird in 2-3 Jahren einen Zulauf an noch an erheblichem Material im Bereich des Heeres geben. Wir haben die F-35 bestellt, die Raketenabwehr und so weiter und so weiter. Insgesamt würde ich sagen, jetzt am Ende dieser Legislatur hat auch Boris Pistorius und das Kabinett letztlich eine Sicherheitspolitik mit der Methode der Konfliktvermeidung betrieben. Und das ist eine etwas unglückliche Methode, würde ich sagen, in Zeiten wie diesen.
Denn was ich heißt muss, das?
Naja, man ist eigentlich nicht in die politische Schmerzgrenze gegangen. Also man hat eigentlich zwar Reformen angekündigt im Bereich Struktur, Personal, Rüstung, aber echte Reformen, die wirklich durchgreifend sind, hat man eben nicht vollzogen, weil man eben interne Konflikte vermeiden wollte, weil man Konflikte vermeiden wollte, auch zwischen den Koalitionsparteien. Denken wir an die Frage der Einführung der Wehrpflicht oder Dienstpflicht. Da war die FDP traditionell dagegen, andere waren auch irgendwie skeptisch. Da hätte natürlich der Kanzler einfach ein Machtwort sprechen können, hat er nicht gemacht. Aber auch Bundeswehr intern, es ist nicht irgendwie klar, wo ist der Schwerpunkt. Wenn man das Schwerpunkt auf das Heer setzt, dann maulen natürlich die anderen Teilstreitkräfte und so weiter und so weiter. Das können wir jetzt weiter fortführen. Wenn man eine Sicherheitspolitik macht, die Konflikte auf allen Ebenen möglichst vermeidet, dann wird man nicht eine hohe Geschwindigkeit in das Schiff bekommen. Insofern segeln wir, glaube ich, schon in die richtige Richtung, aber wir segeln nicht mit der Geschwindigkeit, die Situation eigentlich dringend erforderlich macht. Und die große Frage wird sein, ob eine nächste Regierung, wer immer sie anführt, wirklich die Kraft und den Willen aufbringt, uns verteidigungspolitisch grundlegend neu aufzustellen. Und ich sage immer, das auch den Politikern, wenn ich sie denn mal sehe, ins Gesicht. Also jeden Schritt, den wir jetzt nicht tun, jeden Schritt der Reform, den wir jetzt nicht tun, wird in einem Konfliktfall, in dem die Bundeswehr kämpfen muss, und Gott möge das verhüten, aber wir können es nicht mehr ausschließen, wird also in einem Konfliktfall das Blut unserer Soldaten kosten. Und das muss man jedem Politiker face-to-face ins Gesicht sagen. Ihr seid dafür verantwortlich. Ihr seid dafür verantwortlich, wenn später vielleicht 28, 27, wann immer, potenziell Soldaten sterben. Und da will ich nicht hören von irgendeinem, ja, das konnte ich gar nicht wissen und der Gesamtvertrauenspersonenausschuss und die Rechtslage und ich konnte nicht. Also man muss den Amtsträgern immer wieder ins Gesicht sagen, dass sie verdammt nochmal ihren Eid erfüllen sollen. Und dazu gehört die Haltung der Konfliktvermeidung nicht so richtig, nicht angesichts dieser sicherheitspolitischen Lage.
Das heißt, Sie sehen die russische Bedrohung tatsächlich als so groß an und auch als so unmittelbar, dass man schon in wenigen Jahren in so einen Konflikt, möglicherweise auch Krieg, kommen könnte?
Also der Generalinspektor Carsten Breuer wiederholt das in jeder Gelegenheit, auch öffentlich. Jetzt ist dieses Jahr 2029, was wir hören, ein bisschen ein Flunkerjahr. Die eigentliche Analyse geht von 5 Jahren aus. Also eigentlich hat sie sich auf das Jahr 2028 bezogen. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis das in der NATO durch die Gremien ging. Und dann sprach man von 2029. Also in wenigen Jahren geht die Bundeswehr, der BND, davon aus, dass Russland für einen Konflikt gerüstet ist. Und das heißt nicht, dass man jetzt mit 5 Panzerarmeen den Angriff auf Berlin startet. Aber eigentlich gehen alle in der NATO, zumindest die ich kenne, davon aus, dass Russland die NATO testen wird. Dass man, sei es in Spitzbergen, sei es auf dem Balkan, sonst irgendwo in Narva, mit auch Tausenden von Soldaten einen lokalen militärischen Konflikt erzeugen wird. Dass man vorher aber die hybride Kriegführung, die wir jetzt schon sehen, massiv erhöhen wird. Und man wird testen, wie die NATO darauf reagiert. Und für diesen Fall braucht man eben einsatzbereite Streitkräfte. Wir haben ja auch eine riesige Flanke mit Russland. Und es ist eben nicht auszuschließen, dass eben eine Panzerbrigade 45 oder wer immer in der Bundeswehr auch wird wirklich kämpfen müssen. Und darauf sollten wir uns vorbereiten. Um mehr geht es ja dann auch nicht. Also es wird keinen, glaube ich und hoffe ich, keinen Weltkrieg geben. Aber wir müssen sagen, auch das Signal senden, auch ein Signal der Abschreckung, dass wir wirklich bereit sind. Und da erlebe ich im politischen Raum zwar prinzipiell eine Einsicht, wenn es dann aber an die Umsetzung geht, ist der eigene Wahlkreis einem doch immer noch näher als die strategische Ausrichtung der Bundeswehr. Und das halte ich wirklich für fatal. Und man kann den Amtsträgern, wie gesagt, immer nur wieder ins Gesicht sagen, ihr seid verantwortlich. Wir kennen eure Namen, ihr seid öffentlich bekannt und ihr seid diejenigen Leute, die dafür die Verantwortung tragen. Und ihr werdet im schlimmsten Fall an den Gräbern stehen und erklären müssen, warum ihr nicht gehandelt habt.
Das heißt, im Moment Stand jetzt sind wir auf so einen Fall noch nicht vorbereitet, auch von Seiten der Bundeswehr.
Noch nicht hinreichend, würde ich sagen. Es ist nicht so, dass die Bundeswehr nichts kann. Im Gegenteil, es gibt ja Fähigkeiten und so weiter, aber wir sind im Bereich der Führungsfähigkeit, im Bereich der intelligenten Munition, Zahl der Raketen und so weiter und so weiter. Zum Teil auch des Trainingszustandes nicht noch da. Auch der Drohnen, denken Sie mal, die ganze Drohnenproblematik, da ist die Bundeswehr noch eben sehr unterausgestattet. Wir sind auf dem Weg dahin. Und die Geschwindigkeit, die wir haben, die ist da, aber sie ist eben viel zu, auch angesichts dieses Zieles, von dem der Generalinspekteur spricht, einfach viel zu gering. Und wir haben immer noch so eine Friedensgeschwindigkeit, eine etwas erhöhte Friedensgeschwindigkeit. Und die wird eigentlich dem Reden der Bundeswehr selber und auch des Verteidigungsministers, die das ja alles teilen, eigentlich nicht gerecht. Und die große Frage ist, wie reformfähig sind wir eigentlich? Wie anpassungsfähig sind wir eigentlich? Und da kann ich auch wieder nur als Historiker sprechen. In vielen Szenarien der letzten, weiß ich nicht, 200 Jahre haben kluge Menschen immer wieder Reformen eingefordert, die dann immer nicht gekommen sind. Und deswegen bin ich auch in meinem Appell so nachdrücklich, weil ich jetzt als Historiker spreche, weil diese nicht vorhandenen Reformen wurden dann dem Leben von Soldaten erkauft, in dem Moment, als die Armeen dann wirklich eingesetzt worden sind. Und daraus sollten wir lernen und wir sollten wirklich versuchen, auch bürokratische Hürden im Denken zu überwinden und einfach mal mutig zu handeln. Und da ist noch viel Luft nach oben.
Schlussfrage, Herr Neitzel. Jetzt wird es ja ein bisschen dauern, bis eine neue Regierung steht. Wir haben jetzt erstmal Wahlkampf, dann kommt eine Neuwahl im Februar. Lähmt das Deutschland bei dem, was Sie eben angesprochen haben, und lähmt es die Bundesregierung auch bei der Unterstützung der Ukraine? Was kann überhaupt geschehen in den kommenden Wochen?
Also ich glaube, die Lieferungen an die Ukraine sind parteiübergreifend im demokratischen Spektrum so sehr Konsens, dass das meines Erachtens weitergeht, auch bei vorläufiger Haushaltsführung. Es lähmt sicherlich eine Reform der Sicherheitspolitik und der Bundeswehr. Also wir brauchen viele, viele Schritte vom Nationalen Sicherheitsrat bis, ich weiß nicht, Reformen im Personalwesen, in den Strukturen und so weiter. Und das kann nur ein neuer Verteidigungsminister bringen, letztlich ein neuer Kanzler. Also man kann nur hoffen, dass egal wer Kanzler wird, er endlich die Bedeutung von Verteidigungspolitik erkennt und dann auch eben diese Frage zu einer Kabinettsfrage macht und der eben auch alle unterstützen müssen, der Justizminister, der Innenminister und so weiter. Aber ob das der Fall sein wird, ist die große Frage. Und wir wissen ja auch nicht, wer Verteidigungsminister werden wird. Bleibt das Boris Pistorius vielleicht in einer großen Koalition? Das ist alles offen. Und die Bundeswehr wird natürlich intern weiter versuchen, diesen Weg zu gehen. Es wird intern weiter gearbeitet werden an Einsatzbereitschaft, an Rüstungsprojekten, die ja auch bestellt sind, an Ausbildung. Aber die Effizienz dessen wird begrenzt bleiben, solange wir nicht Reformen von oben haben, die den Namen auch verdienen. Von daher verlieren wir wieder Zeit. Denken Sie an die Einführung einer Wehrpflicht. Ohne das wird es, glaube ich, nicht gehen in Deutschland. Auch dabei verlieren wir Zeit. Von daher können wir alle nur zu Gott beten, dass Putin doch irgendwie in der Ukraine scheitert und uns ein Konflikt mit Russland erspart bleibt und diese Bundeswehr nicht kämpfen muss.
Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es schon am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Tipp für die ARD-Audiothek. Dort gibt es nämlich die neue Folge von Mission Klima. Es geht um Plastik. Jedes Jahr landen laut Umweltschützern etwa 8 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Aber Plastik ist nicht nur für die Umwelt ein großes Problem, sondern eben auch fürs Klima.
Hi, ich bin Susanne Tappe, Host vom NDR-Info-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise. Fragt ihr euch auch manchmal, was eigentlich mit den ganzen Verpackungen passiert, die ihr so in den gelben Sack schmeißt? Tja, etwa 80% wird gar nicht recycelt, sondern verbrannt. Obwohl ich mich bei Umweltthemen für recht aufgeklärt bis abgeklärt halte, war das ein echter Schock für mich. Zum Glück gibt es aber Menschen, die an Lösungen arbeiten. Und wir stellen euch in unserer aktuellen Folge einen Firmenchef vor, der schon jetzt Plastik aus dem gelben Sack nutzt, um neue Verpackungen herzustellen. Warum das keineswegs selbstverständlich, sondern wirklich schwierig ist, sich aber enorm fürs Klima lohnt. All das erfahrt ihr bei Mission Klima, zu finden in der ARD Audiothek.
ARD